den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Giacomo Puccini war vermutlich der letzte komponierende Weltstar der Oper. Noch heute locken La Bohème, Madame Butterfly oder Tosca auch solches Publikum in die Opernhäuser, das sich dorthin gewöhnlich nicht verirrt, und erinnern darin an ein mit Puccini zu Ende gegangenes Zeitalter, in dem die Oper für eine kurze Zeit ihrer Geschichte, vor allem in Italien, eine tatsächlich populäre Kunstform war. Der 1858 im soeben toskanisch gewordene Lucca geborene Puccini war am 29. November 1924 in Brüssel einer Krebserkrankung erlegen. Viele daraufhin erschienene Nachrufe betonen die schon damals absehbare, enorme musiktheaterhistorische Bedeutung des Verstorbenen. Der hamburgische Korrespondent hält es in seinem kurzen Nekrolog am 3. Dezember eher persönlich anekdotisch und kommt dem, wie wir auch hier erfahren, eher schüchternen, gerne so titulierten Meister der Piccole Cose Puccini damit womöglich deutlich näher. Anlässlich seines 100. Todestages erinnert für uns an ihn Rosa Loy.
Puccini – Erlebnisse und Aussprüche. Giacomo Puccinis Tod beraubt die Welt des Opernkomponisten, der wohl heute der am meisten gespielte und bekannteste war. In seinem Werk gewann die italienische Musik, die durch Jahrhunderte so viel Wohlklang der Menschheit geschenkt hat, noch einmal hinreißenden, bezaubernden Ausdruck. Puccini stammte aus einer uralten Musikerfamilie. Schon sein Urahn mit gleichem Namen, der am Anfang des 18. Jahrhunderts lebte, war als Kirchenkomponist bekannt und sein Vater hatte sich ebenfalls der Kirchenmusik gewidmet. Der junge Puccini wurde der heiligen Muse der Väter gründlich untreu und hat sich weltlichsten Stoffen gewidmet. »Wir waren 7 Kinder«, erzählte Puccini von seiner Jugend, »würdige Nachkommen einer alten Musikantenfamilie. Wir pfiffen und sangen den ganzen Tag zur Verzweiflung Papas, der Mama und der Nachbarn. Papa starb allzu früh und ließ uns in Trauer und Not zurück. Den ersten musikalischen Unterricht habe ich von ihm erhalten, dann studierte ich in Lucca bei Angelomi und kam schließlich nach Mailand zu Penkeli, der mich wie ein Vater liebte, den ich anbetete und dem ich sehr viel verdanke. Während der Studienzeit war Schmalhans Küchenmeister bei Puccini, der mit einem Bruder und einem Vetter zusammenlebte und die beiden von dem monatlichen Stipendium von 100 Liren, das er bekam, mit durchbrachte. Da sie 30 Lire Miete zahlen mussten, blieben ihnen nur 70 für Essen und Heizung übrig. Dabei wollten sie doch auch noch wenigstens einen bescheidenen Genuss vom Leben, wenigstens eine Zigarette, haben. In einem Winter war es grimmig kalt. Sie hatten Holz gekauft, aber sie besaßen nicht mehr Geld genug, um es sich in die Wohnung bringen zu lassen. Nun schämten sich die Herren Musikstudenten, das Holz auf ihren Rücken heimzuschaffen. Da verfiel Puccini auf einen sinnreichen Ausweg. Der Bruder nahm einen Handkoffer. Er ging scheinbar zur Bahn, in Wirklichkeit aber zum Holzplatz, füllte den Koffer mit Brennmaterial und kehrte dann von seiner Reise zurück. Diese häufigen, rasch beendeten Reisen fielen dem Portier auf. Darum sagte ihm Puccini, bei seinem Bruder sei es nicht ganz richtig, er habe den Reisefimmel und fahre bald hierhin, bald dorthin. Am schmerzlichsten entbehrten sie den Tabak. Schließlich glaubte der angehende Meister im Abfall von Kakaoschalen einen guten Ersatz gefunden zu haben. Der Versuch mit diesem Rauchstoff hatte aber schreckliche Folgen. Der Erfolg seiner Oper »Die Willis« befreite ihn aus den ärmlichen Verhältnissen, die er in seiner Bohème graziös und humorvoll musikalisch schildert. Allmählich wurde er in Italien bekannt, dann eine Weltberühmtheit. Doch der stattliche Mann mit gesund gerötetem Gesicht, dickem Schnurrbart, kühn geschwungener Nase und großen beherrschenden Augen war nicht für die Öffentlichkeit gemacht. Er fühlte sich nicht wohl in glänzenden Gesellschaften. Er war kein eleganter Plauderer, wie es so viele seiner Landsleute sind. Er bewahrte über seine Pläne große Einsilbigkeit. Eines Tages sah man ihn bei der Erstaufführung einer seiner Opern im Foyer in eifrigem, geradezu leidenschaftlichen Gespräch mit einem Freunde. Natürlich glaubte man, dass er Enthüllungen über seine Kunst mache, als sich aber nachher alles neugierig um den Vertrauten drängte, erklärte dieser, Puccini habe ihm das Rezept einer seiner Lieblingsgerichte auseinandergesetzt, Seemuscheln, die mit einer Soße von Tomaten in Öl angerichtet werden. War er schon in Gesellschaft sehr schweigsam, so war ihm das öffentliche Reden überhaupt eine Unmöglichkeit. Bei einem großen Fest, das nach dem Erfolg der Bohème zu seinen Ehren gegeben wurde, musste er wohl oder übel auf die vielen Trinksprüche antworten. Er erhob sich, alles blickte gespannt auf seine Lippen, aber kein Wort entfloh seinem Munde. Er blickte mit einem gequälten Ausdruck vor sich hin. Endlich nahm er einen Anlauf. »Ich danke allen«, rief er aus und begleitete diese Worte mit einer mächtigen, weit ausholenden Geste, die alle Gläser und Flaschen im Umkreis herunterfegte. In das Geklirr der Scherben mischte sich der Jubel der Gäste. Aber er selbst wollte sich solcher Lage nicht mehr aussetzen und vermied seitdem alle Festlichkeiten. Während der Arbeit an Madame Butterfly erlitt er einen Automobilunfall und brach ein Bein, das in Gipsverband gelegt werden musste. »Nun habe ich selbst schon angefangen, mir ein Denkmal zu schaffen«, sagte er lächelnd. »Ein Bein ist schon fertig.« Mehr als andere Komponisten ist Puccini vom Finden des richtigen Textbuches abhängig gewesen. Er hat viele Jahre nichts geschaffen, weil ihm niemand, selbst nicht Maeterlinck und D'Annunzio, das Richtige brachten. In einem schönen Bekenntnis über sein Schaffen knüpfte er an eine Stelle aus Goethes Götz an, in der es heißt, »Nun weiß ich, was den Dichter macht, ein volles, ganz von einer Empfindung volles Herz.« »Ein volles, ganz von einer Empfindung volles Herz macht auch den Musiker«, fuhr er fort. »Man sagt mir, dass meine Werke wirklich an das Innere der Menschen anklingen. Ich bin stolz auf solche Wirkungen. Sie sind meine Rechtfertigung gegenüber den Vorwürfen, dass ich so langsam arbeite. Das kommt daher, dass ich von der Idee eines neuen Werkes erst so erfüllt sein muss, dass sie völlig von mir Besitz ergreift. Ich kann nur arbeiten, wenn ich wirklich die Inspiration in mir fühle. Ich kann mich zu keiner Arbeit zwingen. Ich glaube, dass sich die Musik vor allem an die Seele wendet. Empfindung, Umstände, Ereignisse wechseln unablässig im Leben. Diesen Wechsel muss die Oper in ihren Melodien widerspiegeln.«
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.